Hallo zu einer Sonderfolge von 1904, der Schalke Talk. In dieser Folge beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem neuen Trainer, mit Kees van Wonderen. Unser Watz-Experte Robin Haag wird uns seine Eindrücke schildern. Er hat ihn jetzt unter der Woche ein paar Mal erlebt, sowohl im Training als auch im Gespräch. Und wir sagen, was er mit Schalke vorhat, welche Spieler vielleicht von dem Trainerwechsel profitieren können und wie es auf der Torwartposition weitergeht. Das alles bei 1904 Inside Schalke, der Schalke Talk.
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Herzlich willkommen und Glück auf zu einer etwas ungewöhnlichen Folge des Schalke Talks. Wir nennen sowas immer Sonderfolge. Das sind die Folgen, die sich nicht mit einem bestimmten Spiel beschäftigen, sondern mit einem Ereignis, was auf Schalke stattgefunden hat und das wir für so groß genug erachten, als dass es Stoff für eine Sonderfolge hergibt. Und wenn ein neuer Trainer auf Schalke antritt, dann ist das, obwohl das ja gar nicht so selten passiert, trotzdem immer noch genug Stoff für eine Sonderfolge. Insofern herzlich willkommen zum Schalke-Tag, heute in etwas kleinerer Runde mit unserem WAZ-Schalke-Experten Robin Haag.
Hallo, Glück auf.
Mit mir, Matthias Heselmann, und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Ja, Robin, inzwischen werden sich alle Schalke-Fans an den Namen Kees van Wonderen gewohnt haben. Der ist bekanntlich seit dem letzten Wochenende neuer Schalke-Trainer. Am Samstag beim Spiel gegen Hertha sickerten die Nachrichten so durch. Ihr habt ja auch drüber geschrieben.
Genau,
und
ja.
Am Sonntag hat Schalke dann ganz offiziell Kees van Wonderen als neuen Schalke-Trainer, als Nachfolger von Karel Gerards vorgestellt. Wir haben auch, oder ihr habt in der letzten Folge Schalke Talk das Ganze natürlich schon mal so ein bisschen gestriffen, das Thema, aber jetzt ist die Woche halb rum, mehr als halb rum. Wir zeichnen das hier an einem Donnerstag auf. Das heißt, der neue Trainer hatte schon ein bisschen Zeit, sich mit der Mannschaft zu beschäftigen. Die Mannschaft hatte Zeit, sich mit ihm zu beschäftigen. Und vor allen Dingen am wichtigsten, du und Andi und die anderen Kollegen, ihr wart beim Schalke-Training, bei den beiden Schalke-Trainings und habt schon mal erste Eindrücke sammeln können. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie ist dein Eindruck von Kees van Wonderen?
Ja, also erster Eindruck ist klar, er ist sehr kommunikativ. Ne? Er hat wirklich versucht, die Spieler mitzunehmen, hat sehr viel gesprochen in den Einheiten, hat auch immer wieder unterbrochen und Einzelspielern Anweisungen gegeben. Also er will die Mannschaft mitnehmen und es fiel schon wirklich auf, dass in der ersten Einheit am Montag, man hätte ja vielleicht erwarten können, dass er da vielleicht erstmal alle ein bisschen anguckt, erstmal ein bisschen die Beobachterrolle einnimmt und die Leute, die Jungs ein bisschen kicken lässt. Aber er hat wirklich da schon in der ersten Einheit taktische Akzente gesetzt. Ihm ging es sehr viel um Positionierung. Verschieben der ganzen Mannschaft, kollektiv verteidigen und hat wirklich immer wieder eingegriffen, stand wie so ein Schiedsrichter mitten auf dem Platz in dem Trainingsspiel und hat die Leute da dirigiert. Das war schon auffällig. Also ich hätte da eher erwartet, dass er die Beobachterrolle annimmt im ersten Training.
Genau, es gibt ja auch den Trainertyp, der einfach mal am Rand steht und seinen Co-Trainer die ganzen Einheiten dirigieren lässt und die Ansagen machen lässt und dann nur in Ausnahmefällen eingreift, haben wir auch schon auf Schalke gesehen.
Genau, also erster, ich glaube, David Wagner war dafür prädestiniert, er stand immer mit in den Hosentaschen da und hat da seine Co-Trainer machen lassen. Kees ist da anders. Er bindet seine Co-Trainer auch ein, aber übernimmt auch viel selber. Also das war da positiv. Was aber schon auffällig war, ich weiß nicht, ob das als Spieler, jedem Spieler so gut gefallen würde, dass wirklich sehr viele Standzeiten da waren. Ne? Also war nicht so, dass sich jeder immer bewegt hatten, sondern weil Kees so viel unterbrochen hat, standen viele Spieler rum. Und das ist ja auch nicht so cool. Also mich als Spieler wird es vielleicht ein bisschen stören.
Vor allem bei dem Wetter. Ne?
Ja, genau. Es ist ja auch nicht gerade warm und dann stehen wir also rum. Ja, muss man mal im Auge behalten, ob es so bleibt oder ob es nur am Anfang, wo Kees seine Ideen da.
Ja. Du hast gesagt, Co-Trainer, Mehrzahl. Er hat, hilf mir mal ein bisschen nach.
Genau, er hat Molina mitgebracht. Auch ein Niederländer, der früher Profi in Leeds unter anderem war. Dann ist ja noch Peter Ballett da, der auch unter Karel Gerard schon verpflichtet wurde. Und Sidney Sam aktuell noch da als Co-Trainer und Stefan Louboué als Torwarttrainer. Mhm. Also, ja, die sind auch eingebunden, auch Ballett macht weiter die Übung mit, der ja auch Belgier war. Man hätte eigentlich gedacht, dass er vielleicht auch mitgeht mit Gerards. Ja. Also er kam nicht mit Gerards zusammen, er wurde nachträglich verpflichtet, aber diese belgische Verbindung, Gerards hat mit ausgesucht. Aber nö, er bleibt da und macht auch weiter einen guten Eindruck.
Mhm. Und da ist auch nicht geplant, dass ich da im Co-Trainerstab oder im
Nee, er hat ja, wie gesagt, seinen einen Vertrauten mitgebracht und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben.
Mhm. Was so die Dauer des Trainings angeht, da kann man ja auch so ein bisschen was ablesen. Wie lange lässt er trainieren?
Ja, also die erste Einheit war so, weiß ich nicht, 60, 70 Minuten an dem Montag, aber am Dienstag zum Beispiel hat er direkt zweimal trainiert. Also da ging es dann ist ja egal, wie lang die Einheit ist, aber ich habe den Trainingsplan jetzt nicht gesehen, der wird ja nicht veröffentlicht, aber Derry Merkel hat uns gesagt, er hat den Trainingsplan gesehen und dachte, boah, harte Arbeit. Also okay. Scheinbar stehen recht viele Einheiten auf dem Programm, was unter einem neuen Trainer, der in Frischbase auch wirklich gut ist, dass er seine Ideen einbringen kann und ja, da dürfen wir
gespannt sein. Dass man sich auch erstmal kennenlernt.
Ne? Genau, aber das Thema Kennenlernen, da war wirklich interessant, dass Kees van Wonderen wirklich jeden Spielernamen schon kannte, schon an seinem ersten Tag.
Hat auf Schalke auch ganz
genau, egal ob Kenan Karaman, den irgendwie jeder kennt, oder auch Steve Knut, den U23, den Innenverteidiger-Talent, der zuletzt nur der U23 trainiert hatte. Also er kannte jeden mit Namen, was, glaube ich, für so eine Mannschaft schon einen guten Eindruck macht. Also wenn man da vorbereitet wirkt und ja, auch diese Vorbereitung war, glaube ich, auch ein Schlüssel zum Schalke-Job für ihn. Wir werden dann gleich sicher drauf kommen, auch wie er die Verantwortlichen überzeugt hat. Und es ist genau das. Also Matthias Timm hat uns erzählt, dass die zusammen im Wohnzimmer von Kees van Wonderen saßen und Kees hat eine Präsentation gehalten und da so detailliert seine Ideen dargelegt, dass er Matthias Timmer richtig begeistert hat. Er sagt selber, also Timmermann sagt, er sei kein Mensch, der sehr begeisterungsfähig sei, aber da war er wirklich begeistert von diesem Feuer für den Schalke-Job und das hat ihm schließlich auch ja, den Job eingebracht. Mhm. Es gab wohl zwei andere heiße Kandidaten noch in der Endauswahl ja, und er hat sich durchgesetzt.
Weiß man da Näheres zu den zwei anderen Kandidaten?
Wir haben da keine Infos.
Okay. Aber man kann davon ausgehen, das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass Ben Manga ja von vornherein eigentlich nicht unbedingt kein großer Karl-Gerrards-Fan war.
Ja.
Und sich wahrscheinlich schon seine Gedanken gemacht hat um eine potenzielle Gerrards-Nachfolge. Und da wird von Wonderen wahrscheinlich dann auf der Liste gestanden haben. Ne?
Klar, Kees van Wonderen war jetzt auch vereinslos seit Sommer. Also der Kontakt zu ihm und Manga bestand auch schon länger. Also wo Kees van Wonderen Trainer in Deventer war, bei den Go Ahead Eagles, wo Manga in Dienst von Eintracht Frankfurt auf war, haben die über eine mögliche Kooperation gesprochen, Kooperationsverein Deventer und Frankfurt. Und da gab es einen ersten Kontakt, ist schon mehrere Jahre her, seitdem der Kontakt immer gehalten. Und jetzt hat er sich halt intensiviert in den letzten 3 Wochen und dann hat es halt funktioniert.
Mhm. Jetzt habt ihr letzte Woche ja schon mal beim Talk schon mal angedeutet, die Talks könnt ihr natürlich alle entweder auf YouTube euch nochmal reinziehen oder als Podcast runterladen bei allen Podcast-Plattformen. Ihr habt schon mal erwähnt, dass von Wonderen als Holländer das klassische holländische 4-3-3-System bevorzugt. Konnte man da im Training schon mal so ein bisschen was sehen?
Ja, das ist schwierig. Also Viererkette hat er schon durchgehend trainiert. Und ich habe auch, das war interessant, das erscheint heute auf watz.de, ein Interview geführt mit seinem langjährigen Co-Trainer, Paul Simonis. Der ist jetzt Cheftrainer bei den Go Ahead Eagles in Holland, in der ersten Liga. Und der war die letzten 4 Jahre immer sein Co. Und der kennt ihn natürlich sehr, sehr gut und konnte sagen, wie die Philosophie ist, welche Formation die spielen. Und er sagt schon, dass es in erster Linie vom Spielermaterial abhängt, was da ist. Also Grundidee ist schon, dass man Viererkette spielt und dann auch gern mal ein 4-3-3. Aber auch Fünferkette ist bei ihm immer möglich. Mhm. Weil defensive Stabilität ist schon das A und O. Er wird aus einer kompakten Defensive heraus mit wirklich hoher Intensität im Team verteidigen, im Team angreifen, ist ihm sehr wichtig. Positionierung, dass man im Kollektiv verschiebt, das sind so die Kernpunkte seiner Arbeit. Ja, und darauf kann man dann aufbauen. Er sagt auch, ihm sehr wichtig, die Kreativspieler in Position zu bringen und dann auch Freiheit zu geben. Er sagt nicht, Spieler XY darf nicht dribbeln, darf nicht dies machen. Er sagt, es gibt immer Leitplanken, an die sich alle Spieler halten müssen, aber in diesen Leitplanken dürfen alle Offensivspieler kreativ sein und ihren eigenen Kopf einsetzen und das machen, was sie für richtig halten. Hm. Das würde ich sagen, ist so ein offenes Spiel eigentlich immer eine ganz, ganz coole Sache, dass man Freiheiten kriegt und Vertrauen kriegt.
Ja, klar. Jetzt ist bei Trainerwechseln ja immer so, dass es für manche Spieler eine Chance ist, weil sie vielleicht bei dem alten Trainer nicht so richtig Fuß fassen konnten. Für andere Spieler wiederum nicht so doll, weil der alte Trainer spürbar auf sie gesetzt hat. Hast du sowas in der Schalker Mannschaft schon beobachten können oder kannst du dir vorstellen, welche Spieler profitieren, welche nicht?
Ja, natürlich immer schwierig. Im Endeffekt gab es ja ganz, ganz viele Talente, da haben wir in den letzten Talkfolgen ganz oft drüber gesprochen, die unter Karl-Gerrards jetzt nicht so viel gespielt haben. Und da hofft die Führung und viele Schalke-Fans natürlich auch, dass sie jetzt unter dem neuen Trainer mehr Einsatzzeiten kriegen. Wenn wir zum Beispiel über Felipe Sanchez sprechen, der über den viel diskutiert wurde. Natürlich hat er jetzt eine neue Chance, sich anzubieten. Auch Anton Donkor, der von Ben Manga im Sommer noch als die Maschine tituliert wurde und sehr hoch gelobt wurde, bei Eintracht Braunschweig als Linksverteidiger einen guten Job gemacht hatte, der bis jetzt noch gar keine Rolle gespielt hat. Ich glaube, irgendwie 100 Minuten in der Liga. Mörken war hinten links gesetzt, obwohl er auch gewackelt hatte. Also der hat bis jetzt keine gute Saison gespielt, aber scheinbar war Donkor noch schwächer in den Augen von Karl-Gerrards, dass er keine Option war. So einer wird auch versuchen anzugreifen. Das sind so spannende Personalien. Am spannendsten natürlich dann eher die Torwart-Debatte.
Na klar, und da hat sich ja die Woche dann auch schon so ein bisschen was getan. Also wir haben jetzt die letzten Talks auch schon immer über Justin Hickering gesprochen. Der ist gar nicht so schlecht in die Saison gestartet, hat aber die letzten Spiele so ein bisschen nachgelassen.
Ja.
Schon mal so ein paar Böcke drin gehabt. Was, um das nochmal klar zu machen, also wenn wir hier Leute kritisieren, dann ist es natürlich niemals persönlich und geht uns nicht darum, irgendwelche Leute niederzumachen, sondern das ist, glaube ich, auch eine ganz normale Entwicklung bei so einem jungen Torwart wie Hekeren, dass dann mal auch so ein paar Hänger drin sind. Ne?
Ja, ganz klar, ganz klar. Justin Hekeren spielt seine erste Saison als Nummer 1 im Profibereich, ne? Und dass da Schwankungen drin sind, ist normal, aber soweit gehört auch, dass er gespielt hat, war ja schon eine große Überraschung, weil mit Ron-Torben Hoffmann die eigentliche Nummer 1 verpflichtet wurde und er hat dann nicht gespielt. Und wenn man so einen in Hinterhand hat, werden natürlich die Diskussionen schnell laut, dass man denkt, ja, Hoffmann ist da, ist der nicht vielleicht doch besser? Und die Wahrheit ist ja auch, dass das Vertrauen von Gerrards jetzt ja nichts mehr wert ist. Also, dass Gerrards gesagt hat, ich baue auf Hekeren, ist jetzt egal. Also jetzt neue Trainer starten alle bei Null und Hekeren startet jetzt leider sogar im Minusbereich, weil er verletzt ist. Also er hat sich im Spiel gegen Hertha BSC eine Oberschenkelverletzung zugezogen, fällt jetzt aus, konnte die Woche gar nicht trainieren, wird auch am Samstag beim Testspiel in Aarau nicht spielen können. Heißt, Ron-Torben Hoffmann wird sein Spiel kriegen und er natürlich dann Vorsprung in dem Rennen um die neue Nummer 1. Er konnte sich zeigen und ist auch noch längst nicht klar, dass Hekeren dann im Hannover-Spiel wieder spielen könnte. Das heißt, viele spricht dafür, dass Hoffmann in Hannover spielt und wenn er dann nicht patzt und Schalke da womöglich sogar gewinnt, dann spricht er wenig für einen Torwartwechsel.
Na klar.
Ja. Das ist ja auch Teil der Branche. Unabhängig vom neuen Trainer, aber wenn sich einer verletzt und der andere dann überzeugt, dann ist ja der Torwart schnell gewechselt, beziehungsweise nicht mehr gewechselt. Dann ist plötzlich die Nummer 1 Rollenverteilung wieder anders.
Hm. War ja auch so ein Streitpunkt zwischen Gerrards und Manga, ne? Manga, also Hoffmann ist ja klar jemand, den Manga geholt hat. Und ihn dann nicht spielen zu lassen, wurde ja offensichtlich als Affront empfunden.
Genau, ja. Also es ist ja, da muss man wieder ein bisschen das alles einordnen. Also wenn man als Kaderplaner oder Direktor Kaderplanung, wie auch immer Benne Manga bezeichnen will, man holt einen Spieler und ist ja einfach davon überzeugt. Und man ist davon überzeugt, dass er besser ist als die Leute, die da sind. Wenn man sagt, ich hole ihn jetzt Nummer 1 und verkaufe den auch öffentlich so, dann ist ja klar, dass man sich wundert, dass der Trainer anders entscheidet. Aber die Wahrheit ist ja auch, dass der Kaderplaner die Mannschaft nicht aufstellen kann und darf.
Na klar.
Das ist die Arbeit des Trainers. Trotzdem ist ja dann menschlich verständlich, dass man sagt, ich finde den so geil, der Felipe Sanchez, der Torben Hoffmann, das sind Raketen, die müssen spielen und dann entscheidet der Trainer anders. Dass man dann da ein bisschen angefressen ist oder genervt von der Entscheidung, kann ich ja verstehen. Nur was Manga halt nicht gut gemacht hat, haben wir auch lange drüber geredet, ist, dass er dieses Fass öffentlich aufgemacht hat. Das darf er nicht tun. Das so macht er Brände im Verein auf und schadet dem Verein durch die Unruhe, die er selbst produziert.
Wobei die Leistung von Felipe Sanchez in den Spielen, wo er gespielt hat, ja auch arg überschaubar waren, ne?
Ja, ganz klar, ganz klar.
Das betrifft ja dann immer die ganze, oder betrifft
ja, aber trotzdem muss man ja auch, wo man Ben Manga dann verstehen kann, also es sind Talente, die geholt wurden und es soll ja auf Talente gebaut werden. Wenn man aber Felipe Sanchez einmal reinschmeißt, macht ein schlechtes Spiel und im nächsten Spiel spielt er entweder gar nicht, dann verbrennt man so ein Talent ja auch mal, ne? Ja, okay. Also, dass man so junge Leute brauchen Vertrauen, das sagen immer alle. Die Mannschaft braucht Zeit, die Spieler brauchen Vertrauen und das haben sie ja unter Gerrards nicht immer bekommen, durch diese ganzen Wechsel entsteht ja große Verunsicherung und du kannst dich ja gar nichts aufbauen. Wenn Sanchez dann einmal neben Wasinski im Pokal spielt, dann spielt er neben, weiß ich nicht, neben Kaminski oder Kallas. Das kann ja gar nicht auf Dauer gut gehen. Immer ein anderer Partner, auch so ein Junger braucht ja Sicherheit. Jetzt ist mit Tomasz Kallas ja wieder einer fit, Fels in der Brandung, Abwehrchef. Und neben so einem kann man dann auch mal einen jungen Spieler aufbauen. Dass es funktioniert, hat man ja jetzt zweimal gut gesehen mit Taylan Bulut, der 18 Jahre, der könnte noch A-Jugend spielen und hat es wirklich richtig gut gemacht. Also gerade im letzten Spiel gegen Hertha. Also die Ruhe am Ball ist beachtlich von ihm. Ja, und auch er war der Spieler im Aufbau. Er wurde gesucht von seinen Mitspielern. Alles lief im Aufbau über Taylan Bulut, obwohl er sein, glaube ich, viertes Zweitligaspiel gemacht hat und noch A-Jugend spielen könnte. Also von dem kann man viel erwarten. Also, da bin ich sehr positiv gestimmt.
Weiß man denn aus den bisherigen Stationen von Van Wanderen, wie er da mit jungen Spielern umgegangen ist oder wie er Talente gefördert hat?
Er gilt halt schon als Talenteförderer, ne? Er hat, haben wir letzte Woche im Talk auch schon besprochen, ja, die niederländische U17-Nationalmannschaft gecoacht und da zum EM-Titel geführt. Er hat schon immer auf junge Spieler gebaut. Er mag es, junge Spieler zu entwickeln und sagt auch, er arbeitet gern mit Jungen, aber das Alter ist nicht in erster Linie entscheidend, sondern dass die Spieler hungrig sind, sich verbessern wollen. Und das trifft auf junge Spieler ja schon mal eher zu. Er will die Leute formen, mitnehmen und ja, was mit ihnen entwickeln.
Ja. Jetzt hast du, oder habt ihr beiden, Andi und du, Kees van Wonderen ja nicht nur am Trainingsplatz erlebt, sondern auch in einer Interviewsituation, im Gespräch mit Journalisten, wie das so nach so Spielen oder nach so Einheiten ja auch üblich ist. Was macht das für einen Eindruck auf dich?
Ja, positiv. Also er wirkte schon sympathisch, hat dann auch, wusste schon, wie man punktet, indem er da so eine BVB-Witz-Stichelei abgelassen hat. Hintergrund war ja, genau, dass er darauf hingewiesen hat, dass er ja als Spieler gegen Dortmund den UEFA-Pokal gewonnen hat 2002 mit Feyenoord. Ja, und wenn man dann sagt, hier, die Schwarz-Gelbe haben wir schon mal geschlagen, ist natürlich immer, sorgt dann für ein paar Lacher im PK-Raum, für ein paar Schmunzler. Und ja, der weiß halt natürlich, was man hören will auf Schalke, ne?
Ja, ja, na klar. Ja,
aber
klar.
Sonst auch, also sein Deutsch ist ganz gut und er wirkt sehr klar in seinen Ansprachen, ruhig, nicht zu nervös, also er kommt auch mit diesem Trubel klar. Es waren schon ungewöhnlich viele Journalisten im PK-Raum, diesmal Trainervorstellung immer, aber bei so einem normalen PK sind ja manchmal nur 2-3 Leute da und da waren ja schon so 12, 15. Mhm. Ja, und an dem Tag selber, man hat auch, Schalke hat da auf dem YouTube-Kanal von sich ganz coole Einblicke gegeben, wie der erste Tag lief, war ja viel für ihn, ne? Er hat diese PK, er hatte nach Interviewen am Fernseher, dann hat er noch eine Mitarbeiterversammlung geleitet, wo er sich vorstellen musste. Morgens hat er mit dem Staff gesprochen. Mhm. Ist ja schon so ein besonderer Tag für so einen Trainer, der normal nicht so im Rampenlicht steht. Ne? Beim SC Heerenveen und in Deventer bei den Go Ahead Eagles ist es alles ein bisschen anders, was das Medienaufkommen und einfach den Trubel angeht. Aber das hat er für mich wirklich gut gemacht an dem ersten Tag.
Ja, er ist jetzt auch kein ganz junger Trainer mehr, ne?
Nee, 55 ist er, ja.
Genau. Und das Schalke ist aber schon seine erste richtig große Station. Wenn man jetzt nicht auf die Liga-Zugehörigkeit guckt, ja, sondern auf das ganze Vereinsumfeld. Das hast du ja gerade auch schon gesagt.
Ja, der SC Heerenveen ist auch jetzt kein ganz kleiner Club in Holland, nein, aber natürlich, Schalke ist nur mal größer. Unabhängig davon, dass es in der zweiten Liga ist, ist Schalke ein anderes Level, was den, was das Umfeld angeht.
Was auch die generelle Unruhe angeht und der Dampf, der immer unterm Kessel ist bei Schalke. Glaubst du, da kommt damit klar?
Er macht zumindest den Eindruck, als ob er ganz ruhig wäre, ne? Also, dass er in sich geruht wirkt, aber natürlich hat diese Unruhe schon vielen Trainern ein Bein gestellt, ne? Also man, das nach 3, 4, 5 Tagen seriös zu beurteilen, ist extrem schwierig. Ja, wir drücken ihm natürlich irgendwo auch die Daumen, ne? Weil wir ja wollen, dass Schalke erfolgreich ist. Also auch in der Berichterstattung. Wir haben ja nichts dagegen, dass Schalke gewinnt und vielleicht wieder in die erste Liga aufsteigt. Und auch als Reporter ist es ja dann cool, wenn man wieder Champions League-Reise machen dürfte, ne? Hätte ich jetzt absolut nichts gegen, wenn Schalke erfolgreich wäre. Und nach, ich weiß nicht, ich glaube, seit 2010 12 verschiedene Cheftrainer ohne Interimstrainer. Irgendwann muss es auch wieder einen geben, der länger als ein Jahr durchhält. Irgendwann muss es passieren. Warum nicht er?
Genau, auf Schalke ist ja auch die, bei den Fans einfach auch die Sehnsucht groß nach so ein bisschen Stabilität und Konstanz. Ne? Ist ja nicht so, dass man sich freut, wenn jedes Jahr gefühlt.
Nee, wir freuen uns darüber auch nicht. Also wirklich nicht.
Na klar. Und die Hoffnung ist dann halt natürlich bei jedem Trainer schon mal da, okay, vielleicht ist es ja der, den wir mal in, keine Ahnung, 6, 7 Jahren ein Denkmal vor die Arena bauen für die und die und die Leistung.
Ja, muss ich mal Denkmal sein. Es reicht ja, wenn einfach mal wieder einer, der mehr als 2 Jahre schafft. Ne? Ja, also ich glaube, der Letzte, der 2 Jahre durchgehalten hat, war Mirko Slomka. Ja, ne? Das ist halt schon ein bisschen her.
Ja.
Und dieser Schalker Plan, dass man weiter sagt, diese Saison als Übergangssaison, wo man die Mannschaft weiterentwickeln und aufbauen will und nächste Saison soll es dann zum Aufstieg reichen. Und wahrscheinlich wird immer noch davon gesprochen intern, dass man in 5 Jahren oder so wieder international spielen möchte. Das ist halt der Plan. Und der kann nur umgesetzt werden, wenn auch auf der Trainerposition konstant reinkommt. Sonst geht es alles nicht. Wenn man nach jedes 9 Monate, jede 10 Monate wieder den Trainer wechselt, wieder einen kleinen Umbruch anleitet, dann ist das nicht erreichbar. Und das heißt, es braucht Konstanz, damit Schalke erfolgreich sein kann. Sonst geht es nicht.
Eigentlich ein gutes Schlusswort. Ein paar Minuten haben wir noch. Insofern, wir gucken schon mal nach vorne. Die nächsten Aufgaben für Kees van Wanderen. Du hast das gesagt, am Samstag. Testspiel in Aarau oder?
In Aarau, ja, in der Schweiz. Andi Ernst ist da, heute hier nicht, aber in der Schweiz ist er dann da, lässt er sich natürlich nicht nehmen.
Ja.
Eine ganz coole Reise natürlich auch und natürlich auch interessant, ne? Erstes Spiel, neuer Trainer, da wird es Eindrücke geben und ich glaube schon wichtig dabei zu sein.
Ja, und dann eine Woche später am Samstag spielen die, ne? Samstag, ich hätte vorhin mal geguckt, ihr könnt selber nachgucken, auf jeden Fall
Samstag.
Übernächsten Wochenende.
19.10. In Hannover.
Ja, ja, genau. Kommen jetzt 2 Spiele, die nicht so ganz, also die nicht gegen absolute Topclubs gehen, aber auch nicht gegen keinen Fallobst. Hannover, dann kommt Fürth. Das ist dann auch schon mal so ein bisschen richtungsweisend, ne? Auch für
ja, klar, vor allem Schalke steht ja immer noch, also klar, die Tabelle, wir haben erst, ich glaube, 8 Spieltage rum. Es ist trotzdem wichtig, um rauszukommen. Ne? Wenn man jetzt beide Spiele verlieren sollte, ist man ja wieder nach einem Drittel der Saison im Abstiegsstrudel und dann kommt man so schnell nicht da raus. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, dass man da unten drin kleben bleibt, wenn man einmal drin ist. Das heißt, es müssen bis zur Winterpause Punkte gesammelt werden, dass man zumindest im Mittelfeld steht, damit die Saison einigermaßen persönlich enden kann. Also Aufstieg natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Da redet auch aktuell keiner von. Aber damit man die Talente entwickeln kann, wäre ja so ein bisschen Ruhe auch vielleicht mal ganz wichtig, dass man ohne den Riesendruck, wenn man jetzt einen Fehler macht, steigen wir ab oder sind auf dem Abstiegsplatz. Das wäre schon gut, wenn die Schalker da im gesicherten Mittelfeld stehen und sich auch mal eine Niederlage erlauben könnten oder einen Fehler eines Talents.
Naja, aber genau diese Ruhe zu bewahren, ne? Das ist ja nicht Sache von Kees van Wanderen, das ist ja Sache des gesamten Umfelds, des Vorstands, der dann mal auch und die Eier haben muss, um sich mal hinzustellen und sagen, es läuft gerade nicht gut, aber wir halten jetzt mal an diesem Plan fest. Das ist ja das, was wir mit Konstanz meinen. Ne?
Ja, da muss es den richtigen Trainer geben. Von Gerrards waren sie nicht mehr überzeugt und von van Wanderen sind sie natürlich jetzt überzeugt am Anfang. Ja, aber nur die Zeit wird es halt zeigen, wirklich, ob es wirklich der richtige Trainer ist. Also der erste Eindruck ist ganz positiv, kann ich nur wiederholen. Alles andere müssen wir sehen, also kein Pflichtspiel. Deshalb sind wir alle wirklich sehr gespannt, wie es da weitergeht.
Apropos Zeit, die ist abgelaufen. Die 19:04 Minuten sind rum. Wir sehen uns spätestens wieder in 2 Wochen nach dem Hannover-Spiel.
Ja, anderthalb sind es nur noch, ne?
Anderthalb sind es.
Ja, wir haben schon Donnerstag.
Hast recht. Genau. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, könnt ihr das machen. Einfach das kleine Glöckchen bei YouTube klicken. Ansonsten, wie bereits gerade gesagt, uns gibt es auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Sucht einfach nach uns und wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Freut euch auf die beiden Spiele, die anstehen und bleibt zuversichtlich. Glück auf.
Glück auf.
19:04 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.